Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Life Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen.
Bevor wir mit der Predigt weitermachen, ein kurzer Hinweis: Wir werden spontan doch die Möglichkeit haben, einen Kindergottesdienst anzubieten oder ein Kinderprogramm. Wer also Kinder hat, die dürfen gerne nach unten gebracht werden, also einmal hier raus, durch die Tür, ums Eck, die Treppen runter, und dort werden zwei Mitarbeiter sein, die ein Angebot für die Kinder anbieten. Wie redet man eigentlich über etwas, über das man nicht spricht? Wir fangen einfach an. Geld ist nicht nur ein Zahlungsmittel, seine Bedeutung geht weit darüber hinaus. Ja, in unserer Kultur ist Geld regelrecht zu einem Sinngeber für unser Leben geworden. Geld kann ein Gefühl von Stärke, von Sicherheit verschaffen. Ja, wenn man es nicht hat, dann kann es sein, dass man sich klein und bedroht fühlt. In Großbritannien wurde eine Studie veröffentlicht oder eine Liste von den reichsten Personen des Landes. 1989 erhielt diese Liste 200 Namen und auf Platz 92 war eine Person mit 70 Millionen Pfund. 2010, also 21 Jahre später, war die Liste auf 1000 Namen angewachsen. Um auf der 92. Position zu sein, brauchte man auf einmal 770 Millionen Pfund. Interessant ist aber nicht nur diese Zahlen, sondern interessant sind, welche Berufe diese Personen hatten. Darunter fanden sich Fußballprofis, Models, Rennfahrer, Online-Spieler, Popstars und Pornokönige. Also irgendwie so nach dem Motto: Es ist egal wie, Hauptsache du hast viel Kohle. Mir ist bewusst, dass Geld mit Emotionen verbunden ist. Gerade was das Einkommen betrifft. Denn irgendwie tun wir doch unseren Wert darüber definieren, was wir für unsere Arbeit bekommen, oder? Denn sie misst ja irgendwie die Qualität unserer Arbeit. Ein weiterer Grund, warum wir nicht so gerne über Geld sprechen, ist das Thema Neid. Denn vielleicht ist der andere dann neidisch auf uns und missgünstig uns gegenüber. Und dann gibt es ja noch dieses Sprichwort: Geld verdirbt den Charakter. Ja, und es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass Personen, die mehr Geld haben, geiziger und gieriger werden. Ja, und beim Smalltalk möchte man ja nicht unbedingt gleich als geizig und gierig rüberkommen, oder? Für Christen kommt dann vielleicht noch ein dritter Grund dazu. Den lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 10. Geld ist die Wurzel aller Bosheit. Warum widerspricht keiner? Der Vers heißt nämlich eigentlich: Geldgier ist die Wurzel allen Böses. Manche waren so auf Geld versessen, dass sie dem Herrn untreu geworden sind und sich selbst viel Not bereitet haben. Also nicht Geld allein ist das Problem, sondern die Gier nach dem Geld. Gott weiß, wie unsere Lebensrealität aussieht. Gott weiß, welche Rolle Geld in unserem Leben spielt oder spielen kann. Und folglich bedeutet, nicht über Geld zu sprechen, einen Bereich auszuklammern, der auf unser Leben so viel Einfluss hat. Für Gott scheint das irgendwie kein Problem zu sein. Ehrlicherweise finden wir sogar mehr Verse über Geld und Besitz in der Bibel als zum Beispiel über die Themen Glauben, über Heil und Erlösung oder übers Gebet. Und es ist nicht so, dass diese Themen, dass damit das Thema Geld wichtiger wäre, überhaupt nicht. Aber es zeigt, wie wichtig Geld in unserem Leben ist. Ja, selbst wenn wir die Gleichnisse von Jesus anschauen, von 38 Gleichnissen, die uns bekannt sind, handeln 16 über das Thema Geld und Besitz. Nochmals, das heißt nicht, dass Geld wichtiger wäre wie Glaube, wie unser Heil oder wie das Gebet. Aber doch zeigt es, wie Gott über Themen spricht, die uns wichtig sind. Und ich möchte den Herzschlag Gottes voranstellen. Gott möchte dir nichts wegnehmen. Gott möchte dich beschenken. Anders formuliert: Gott ist nicht hinter deinem Geld her, sondern er ist hinter deinem Herzen her. Aber weil Geld das Potenzial hat, unsere Herzen gefangen zu nehmen, deshalb will und spricht Gott über dieses Thema. Jesus geht sogar so weit, dass er Geld, dass er Reichtum personifiziert und ihm den Namen Mammon gibt. Dies ist nicht nur ein rhetorischer Kniff, um irgendwie so diese zwiespältige Natur des Geldes aufzuzeigen, sondern er zeigt, dass das Geld wie eine Person sein kann, die einen Besitz nimmt. Geld kann in jedem Augenblick zu einem Gott werden, Und darüber spricht die Bibel. Hören wir selbst, Matthäus 6, Abvers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seine Länge eine Elle zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jesus verbindet hier zwei Botschaften. Niemand kann zwei Herren dienen auf der einen Seite, und da redet er konkret von Gott und dem Mammon, und auf der anderen Seite diese Aufforderung, mach dir keine Sorgen. Dass es auch anders geht, dass man sich nicht Sorgen machen muss, erzählt Craig Crochelle in einer Geschichte, die er erlebt hat. Er berichtet zunächst von seiner Frau Amy und schreibt, dass Amy die großzügigste Person ist, die er kennt. Sie hat so diese Gabe, sich um die Familie zu kümmern in allen Bereichen des Lebens. Also auch dem Bereich Gesundheit, was zu seinem Leidwesen dazu geführt hat, dass sie fast vegetarisch ernährt werden. Er schreibt, er leidet unter Fleischmangel. Also manchmal schleicht er sich davon, um mal ein Steak zu essen und solche Geschichten, wie auch immer. Er war unterwegs in der Hauptstadt von Honduras mit ein paar Personen aus seiner Gemeinde, um dort Häuser für bedürftige Menschen zu bauen. Der Dolmetscher brachte sie als Gruppe zu einer alleinerziehenden Frau. Ihre Behausung, also falls man es überhaupt Haus nennen möchte, das wäre eine krasse Übertreibung. Es war nicht einmal eine richtige Hütte. Es bestand zum größten Teil aus Wellpappe. Er sagt, ihr Kleiderschrank zu Hause ist wahrscheinlich größer als das Schlafzimmer. Lehmboden, kein fließendes Wasser, 5 Menschen wohnen darin. Die Toilette, ein Loch außerhalb von dem Haus, hinter der Hütte. Es war ganz schön schmutzig. Und dann kam es zum Mittagessen, das serviert wurde. Und er sagte, er wurde richtig nervös. Das Mittagessen wurde verteilt mit einem herzlichen Lächeln, mit Umarmungen. Auf seinem Teller befand sich etwas Fleischähnliches. Und da er die Frau nicht beleidigen wollte, aß er dieses Fleischähnliche und musste bei jedem Bissen beten. Als dieses spärliche Mahl beendet wurde und sie weitergingen, fragte der Dolmetscher ihn, hast du bemerkt, dass außer dir niemand Fleisch zu essen bekam? Und erst als der Dolmetscher das sagte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er sagte, ja, bei den anderen waren Bohnen, Tortillas, aber nichts, kein Fleisch. Der Dolmetscher erzählt weiter. Er erzählt, dass man dieser Frau gesagt hat, wie gerne er es liebt, Fleisch zu essen. Und sie hat über Monate gespart, um ihm Fleisch kaufen zu können. In ihrem Leben hat sie selber noch nie Fleisch gegessen. Warum? Weil sie eine Person aus dem reichen Westen, der alles hat, beschenken möchte. Und ihm laufen die Tränen über die Augen und er denkt sich, die Frau, die nichts hat, beschenkt mich, der alles hat. Ich würde all mein Geld dafür geben, so zu sein wie sie, sagt er. Fassen wir zusammen, finanzielle Freiheit ist weniger eine Sache des Geldes als vielmehr des Herzens. Um diese Freiheit erleben zu können, heißt es auch, die Sorgen abzulegen. Denn Sorgen öffnen die Tür für den Mammon. Folglich können wir sagen, Gott ist nicht wichtig, was wir besitzen. Ihm ist wichtig, was uns besitzt. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und den Mammon. Die Auswirkung dieser Herztransplantation lesen wir in Lukas 6, Vers 38. Wenn ihr gebt, werdet ihr halten. Was ihr verschenkt, wird zusammengepresst und gerüttelt, in einem vollen, ja überreichen Maß zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Ja, gewiss, dieser Vers, von dem Jesus hier spricht, er handelt nicht nur vom Geld. Er erklärt uns ein Prinzip, das wir auch auf viele andere Bereiche unseres Lebens anwenden können. Warum ich das behaupte, wir lesen es einfach die Verse vorher. Dort heißt es, ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen. Wenn ihr anderen vergebt, wird auch euch vergeben werden. Ja, es ist ein Prinzip, das für Geld gilt, aber eben auch für Vergebung, für Barmherzigkeit, für Verständnis, für Geduld. Und damit wir diesen Vers besser verstehen können, möchte ich euch mit hineinnehmen in das Land eines Bauern in der damaligen Zeit, als diese Verse geschrieben wurden. Damals gab es in der Erntezeit zwei Arten von Erntearbeitern. Auf der einen Seite waren dort die bezahlten Erntekräfte, die mitten auf dem Feld arbeiteten. Auf der anderen Seite gab es die Armen, die am Rande des Feldes das übrig gelassene Korn abernten konnten, das sie mit nach Hause bringen konnten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die unmittelbar in der Nähe des Feldes gewohnt haben, ist gering. Vielleicht mussten sie viele Stunden laufen, um zu diesem Feld zu kommen. Und das, was sie am Ende des Tages in diesem Korb hatten, das war das, mit dem sie ihre Familie ernähren konnten. Also auf einmal war es wichtig, wie viel Getreide ist am Ende des Tages in diesem Korb. Und deshalb war es so wichtig, möglichst viel Getreide hineinzubekommen. Wie machte man das? Man tat das Getreide rein und man fing an, es zu schütteln. Man fing an, dass die unwichtigen Dinge rausfallen. Man drückte es nieder. Man machte es klein, man machte es schmal, dass möglichst viel von dem kostbaren Getreide drinnen ist und diese Dinge, die man Spreu nennt, dass sie nicht drinnen sind. Ja, und am Ende, wenn der Korb randvoll war, dann häufte man noch etwas obendrauf und das brachte man nach Hause. Um möglichst viel Korn zu haben. Gott sagt nicht, wenn meine Kinder doch endlich davon träumen würden, noch viel mehr zu besitzen. Nein, ihnen geht es vielmehr um unser Herz. Die Botschaft, die Jesus an so vielen Stellen predigt, ist, gebt. Gebt denen, die euch bitten. Gebt denen, die es euch nicht zurückzahlen können. Gebt denen Liebe, die es nicht verdient haben. Gebt denen Barmherzigkeit, die euch Unrecht tun. Gebt im Umgang mit anderen Menschen das, was ihr von ihnen nicht erhalten könnt. Gebt, gebt, gebt. Ach ja, und übrigens, wenn ihr das tut, wird euer Vater im Himmel dafür sorgen, dass ihr im Gegenzug viel mehr zurückerhaltet. Wir sollen geben, weil es Freude macht. Wir sollen nicht geben mit der Mathematik im Hintergrund, danach mehr zu bekommen. Das Zurückbekommen soll nicht unsere Motivation sein. Es scheint paradox zu sein. Ja, und unsere Logik, die sagt, nee, je mehr ich gebe, desto weniger habe ich. Aber hier scheint irgendwie eine andere Mathematik zu sein, die der Vernunft, unserer Logik widerspricht, die sagt, gebe und Gott sorgt für dich. Setz deinen Verstand nicht an die erste Stelle, sondern vertraue auf Gott. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihm in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. in 5. Mose 15, Vers 10 sehen wir so eine Gefahr im Umgang mit Geld. Dort heißt es, sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst, denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in all deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Lass dich nicht innerlich gefangen nehmen mit dieser Frage, was hätte ich mit dem Geld tun können, das ich gerade gegeben habe. Egoismus kann dazu führen, dass es dich vor dem Geben angegriffen wird, dass du sagst, nee, ich brauche es selber. Aber selbst nach dem Geben musst du dein Herz dafür bewahren, dass du nicht Verdruss erleidest, dass du nicht auf einmal bitter wirst. Viele Menschen geben, weil sie denken, sie müssen es. Das ist die falsche Motivation. Aus freudigen Herzen geben ist eine ganz andere Geschichte. In 5. Mose 15, wo wir gerade diesen Vers gehört haben, erfahren wir noch weitere Hinweise. Ein hebräischer Sklave sollte nach 7 Jahren freigelassen werden. Und nicht nur einfach freigelassen werden, nein, er sollte nicht mit leeren Händen gehen, sondern er sollte beschenkt werden. Und Gott ruft dann noch so in Erinnerung, ach ja, übrigens, du warst auch Sklave in Ägypten. Was Gott sich wünscht, ist, dass wir mit seiner Hilfe ein freigebiges, ein großzügiges Herz ausbilden lassen. Ja, wir wurden vielleicht egoistisch geboren, aber wurden wir auch großzügig wiedergeboren? Ich möchte es nochmal sagen, Gott geht es nicht um dein Geld. Er braucht dein Geld nicht. Gott selbst sagt über sich, die Erde und alles, was darauf ist, gehört mir. Oder an anderer Stelle heißt es, mein ist das Silber, mein ist das Gold. Gott ist nicht auf dein Geld angewiesen. Aber er möchte, dass du ihn mit deinem ganzen Herzen folgst. Und ein Test, wo dein Herz hängt, ist eben unser Umgang mit Geld. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt aufschließen. Ausgangspunkt ist wieder unser Vers aus Matthäus 6, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und zugegeben, diese Aussage ist erst einmal überraschend. Also vielleicht nicht für unsere Ohren heute, aber in der damaligen Zeit. Denn wenn wir auf das Alte Testament schauen, dann scheint mit Gott unterwegs zu sein und finanzieller Segen scheint kein Widerspruch zu sein. Im Gegenteil. Also an Gott zu glauben und gleichzeitig an zeitlichen Gütern zu hängen, das war für das Alte Testament kein Problem, an keiner einzigen Stelle. Im Gegenteil, Besitz wurde aufgewertet. Es ist ein konkretes Zeichen gewesen für Segen Gottes. Wenn wir die Patriarchen so am Anfang der Bibel lesen oder wenn wir lesen, wie das Volk Israel sesshaft wurde in Kanaan, wie große Familien standen, wie Herden, wie langes Leben, all das war Zeichen dafür, Gott ist auf deiner Seite. Von Isaak lesen wir, er erntete hundertfältig. Der Mann wird reicher und reicher, bis er sehr wohlhabend war. Er besaß Schafe, Ziegen, Rinder, Knechte. Also Reichsein galt damals als Zeichen der Gnade Gottes. Und auf einmal redet Jesus so negativ davon. Wir begeben uns gemeinsam auf eine Spurensuche, okay? Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Die Reichtümer, die Gott schenkt, die waren nicht dazu bestimmt, in einen geschlossenen Kreislauf verbraucht zu werden. Es ging also nicht darum, ich bin gesegnet und jetzt kümmere ich mich nur noch um mich, sondern es ging darum, das, was ich geschenkt bekommen habe, es weiterzugeben, es zu teilen. Anders gesagt, der Besitz von Feldern und Herden ermöglicht es dir, Gastfreundschaft zu pflegen. Ermöglicht es dir, andere Menschen zum Essen einzuladen. Ermöglicht es dir, großzügig zu sein. Ermöglicht es dir, mit den dir anvertrauten Gütern Beziehungen zu bauen. Hey, was könnte das für heute bedeuten? Vielleicht kannst du heute zur Gebetserhörung für eine andere Person werden, die gerade nicht so viel finanziell gesegnet ist. Wie wichtig dieser Aspekt ist, zeigt sich auch darin, dass Gott an so vielen Stellen im Alten Testament eine ungerechte Verteilung der Güter tadelt und dass er Anweisungen gibt zur Milderung. Wir haben es bereits gehört, dass am Rande des Feldes sollte Getreide übrig gelassen werden für die Armen. Wir haben es bereits gehört, dass nach 7 Jahren ein Sklave freigelassen werden soll. Ja, es gibt Anweisungen, dass von dem ersten Teil der Ernte Sachen an Gott auch für die Armen weitergegeben werden soll. Und all das verschärft Gott in verschiedenen Situationen. Jeremia Kapitel 5, Verse 27 und 28. Wie der Käfig des Vogelfängers voll ist von gefangenen Vögeln, so sind ihre Häuser voll von Unrecht erworbenem Gut. Auf diese Weise sind sie groß und reich geworden, dick und fett sind sie. Ihre Rücksichtslosigkeit kennt keine Grenzen. Das Recht ist bei ihnen in schlechten Händen. Sie setzen sich nicht für die Weisen ein und verhelfen den Armen nicht zu dem, was ihnen zusteht. Ja, auf der einen Seite spricht das Alte Testament von Besitz als was Positiven, nicht aber von den Reichen, deren Reichtum auf Ausbeutung entstanden ist. Gott selbst macht sich zum Beschützer der oft schwachen und rechtlosen Armen. Ja, Reichtum an sich ist nicht das Problem, aber dort, wo er missbraucht wird, dort, wo er Mechanismen der Verarmung in Gang setzt, dort sagt Gott Nein. Und er stellt uns ein Gegenmodell zur Verfügung. Tag für Tag abhängig zu leben von seiner Großzügigkeit. So wie einst das Volk Israel in der Wüste Tag für Tag versorgt wurde mit Manna, so dürfen wir Gott vertrauen, dass er uns Tag für Tag versorgt. Und auf diesen Hintergrund wechselt Jesus die Tonart. Wenn er vom Reichtum spricht, geht es dabei um die Frage, worauf bauen wir unser Dasein auf? Welchen Gott folgen wir? Und hier nutzt er oder kreiert dieses Wort Mammon. Dieses Wort Mammon, ein hebräisches, aramäisches Wort, abgeleitet von Amman. Und ihr ahnt es schon, daher kommt auch unser deutsches Wort Amen. Amen bedeutet ja am Ende des Gebetes zu sagen, ja, ich stimme denen inhaltlich zu. Amen oder Amman bedeutet Stabilität, Standfestigkeit. Mammon ist also dieses Vertrauen in das Solide, in das Gesicherte, in das Beständige, auf das wir unser Vertrauen setzen. Aber das Vertrauen auf Geld ist trügerisch, denn es kann die Versprechen nicht halten. Es kann unsere Ohnmacht nicht in Macht verwandeln. Es kann unsere Vergänglichkeit nicht in Ewigkeit umwandeln. Wie vergänglich es sein kann, lesen wir in ein Gleichnis in Lukas 12, die Verse 16 bis 20. Dort wird von einem Großgrundbesitzer geschrieben, der seine bestehenden Scheunen abriss, um sich größere zu bauen, um dort seine große Ernte und seine Vorräte zu sammeln, mit diesem Ziel, jetzt kann ich mehrere Jahre Pause machen. Am Ende des Tages starb er. Die Sorgen um die Zukunft, die Panik, Mangel erleiden zu müssen, die Entschlossenheit, seinen Überfluss zu sichern, Merkmale davor, Angst vor dem Tod zu haben, das wurde zu seinem leitenden Motiv und er wollte mehr. Er wollte mehr. Ja, ironischerweise an dem Tag, wo er dachte, jetzt habe ich mich vor dem Tod abgesichert, an dem Tag starb er. Das Geld wurde für ihn zu einem trostvollen Götzen, der ihm Zuflucht bot vor seiner Angst vor dem Sterben. Dieser unpersönliche Gegenstand Geld wurde für ihn zu einer personalisierten Macht. Aber so muss es nicht sein. Ich möchte euch eine andere Geschichte erzählen. Der oberste Zollpächter Zachäus, er war reich. Er arbeitete in Jericho, ein Schnittpunkt für viele Karawanenwege. Also Wege, Orte, wo man Abgaben kassieren konnte. Und das ist natürlich für den Chef eine lohnende Sache, heißt also, er bekommt Geld. Ja, der Beruf brachte auch Neid mit sich. Ja, auch Verachtung. Neid, weil Geld, wenn man es hat und der andere nicht, macht neidisch. Verachtung, weil in den damaligen Augen ein Zolleinnehmer, er hat mit den Feinden kooperiert. Und wir lesen in Lukas 19 diese Geschichte. Er selbst, nicht der größte Kerl, klettert auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der da vorbeilaufen sollte. Und Jesus kam tatsächlich. Jesus spricht ihn an. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus klettert herunter. Die Menge, sie kann es nicht glauben. Sie sagen, Jesus will Gast sein bei einem Sünder? Zachäus aber bietet Jesus die gewünschte Gastfreundschaft. Unser unbeliebter Banker. Er kommt zu einem Statement, wozu er nicht aufgefordert worden ist. Wo auch Jesus nicht gesagt hat, das sollst du sagen. Aber hören wir mal, was Zachäus sagt. Siehe her, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. mitten in diese Gastfreundschaft mit Jesus betritt Zachäus Neuland. Er sagt, ich will nicht mehr auf das alte System, auf das ich bisher mein Glauben und mein Leben gesetzt habe, darauf will ich nicht mehr vertrauen, sondern ich will ein Wagnis eingehen. Ja, ich will nicht mehr mein Leben auf Geld und Reichtum bauen, sondern ich will mein Leben so gestalten, dass ich Gott an erste Stelle setze. Und er schmeißt den Mammon von den Thron, um Gott darauf setzen zu können. Ja, Zachäus' Leben drehte sich bis dahin nur um das Geld. Jetzt begegnet er Jesus und auf einmal war ihm das Geld nicht mehr so wichtig. Und hört mal, was Jesus sagt. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Also Klammer auf, die Juden, die gesagt haben, du arbeitest mit den Feinden, du gehörst nicht zu uns. Und Jesus spricht ihnen Identität zu und sagt, du gehörst zu Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die Veränderung im Umgang mit Geld. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe zu dir gekommen. Eine andere Funktion hat das Geld eingenommen. Hören wir ein anderes Gleichnis. Und ich werde es an dieser Stelle etwas einseitig auslegen. Lukas 16, die Verse 1 bis 8. Wir lesen dort von einem Verwalter. Ein Verwalter war jemand, der die Eigentümer eines Hauses oder Gutes, der das Management übernommen hat. Also ein Verwalter bezahlte die Rechnungen, er gab den Kindern das Taschengeld, er bestellte die Handwerker, damit sie die Reparaturen übernehmen konnten. Er sorgte dafür, dass alles in guten Schuss war. Er verantwortete das Haus, den Besitz so, als wäre es sein eigener Besitz, aber es ist nicht sein eigener Besitz. Das ist die Aufgabe eines Verwalters. Unserem Verwalter, von dem wir hier lesen, in diesem Gleichnis, ihm wird vorgeworfen, dass er das Gut seines Herrn verschleudert. Und schon wenn wir uns mit der Überschrift dieses Abschnittes beschäftigen, dann haben wir schon eine Schwierigkeit, denn soll man jetzt vom klugen Verwalter sprechen oder soll man von untreuen Verwalter sprechen? Also sein Verhalten ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert und doch kommt Jesus zu diesem Schluss, denn er lobt ihn für die Klugheit des unehrlichen Verwalters. Dinge, die in unseren Ohren sich komisch anhören. Und ich möchte mal einen Gedanken, einen Aspekt rausgreifen, okay? Im römischen Recht, dort gab es eine Variante, die sagt, dass der Verwalter von dem überschüssigen Gewinn belohnt wird. Also er sagt zu seinem Chef, okay, das ist das Maß, was du gewinnen wirst, sagen wir 100 Euro, und wenn er aber 120 Euro bekommt, hat er 20 Euro Gewinn. Okay? Und jetzt könnte es also auch sein, dass er gar nicht so untreu ist, sondern dass er clever ist, weil er sagt, okay, ich minimiere einfach meinen eigenen Gewinn. Aber bau doch dieses Geld Beziehungen auf, die mich dann, wenn ich arbeitslos geworden bin, durchtragen. Und auf einmal hört sich dieser Schluss ganz anders an. Macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Die ewigen Wohnungen ist ein Bild für das Reich Gottes. Also was wir hier auch herauslesen können ist, verwende dein Vermögen, dein Besitz dazu, dir Freunde zu bauen, Freundschaften zu pflegen. An anderer Stelle spricht Jesus davon, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen, die unzerstörbar sind. Auf einmal nimmt man in Geld seinen heiligen Charakter. Auf einmal setzt man Freundschaften und Beziehungen darüber. Heute kann es geschehen, indem wir uns entschließen, großzügig zu sein. Indem wir uns entschließen, Gastfreundschaft zu leben. Vielleicht auch, indem wir uns ganz konkret von Gott jemand zeigen lassen, die wir finanziell unterstützen, denen wir einen Essenskorb schenken, nur um ein paar praktische Anregungen zu geben. Du und ich, wir sind Verwalter in Gottes großen Haus. Wir haben Geld bekommen, wir haben Gesundheit bekommen, wir haben vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, ein Computer, ein Auto. Die Frage ist, was machen wir mit diesen Dingen? Nutzen wir es, um unser eigenes Reich zu bauen oder nutzen wir es, um Gottes Reich zu bauen? Du kannst dein Geld natürlich für dich behalten. Du kannst dein Haus so benutzen, als wäre es deine Burg. Aber vielleicht bist du dann kein Verwalter, sondern ein Dieb. Oder aber du kannst sagen, mit den Dingen, die ich habe, möchte ich dafür sorgen, dass andere Menschen diesen Gott kennenlernen. Ich will es nicht für mich selber behalten. Ich will es nicht anhäufen, sondern ich will es freisetzen. Weißt du, Gott, den wir anbeten, er lässt sich nicht einfach nur abspeisen mit Losung und Lehrtext. Selbst Gottesdienstbesuche und Gebetskreis besuchen. Sondern Gott ist interessiert an unserem Herzen. Gott stellt die Frage, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Bin es ich? Bin es ich in der Theorie? Wie schaut es im Leben aus? Und wie schnell kann Geld auf einmal zu unserer Sicherheit werden? Oder wie schnell kann eine andere Person, ein Gegenstand, Selbstverwirklichung, sich vorbeischleichen an Gott und auf einmal auf den Thron unseres Lebens sitzen? Als Nachfolger Jesu dürfen wir wissen, wir sind beschenkt. Wir sind überreich beschenkt durch Gnade. Lass uns diese Dinge nicht für uns behalten. Lass uns diese Dinge weitergeben. Und manchmal heißt es, auf Gott hinzuhören und bereit sein zu geben. Und ich verspreche dir, es wird nicht immer das letzte Hemd sein. Vielleicht sogar nie. Aber bist du bereit zu geben und zu gehen, wenn Gott es sagt? Darf ich ein bisschen provozieren? Also ich lese nur eine Bibelstelle vor, okay? Wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu guten Werken. Wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten. Und ich kann euch nicht versprechen, dass ihr die Ernte immer sofort bekommt. Ja, es gibt Geschichten, wo Gott es sehr schnell beantwortet. Vielleicht bekommen wir die Ernte aber auch erst dann, wenn wir in Ewigkeit bei Gott sein werden. Die Bibel verspricht uns nicht sofortigen Reichtum. Die Bibel verspricht uns, dass wir, wenn wir auf Gott vertrauen, dass wir leben dürfen, dass er uns trägt. Die Bibel verspricht uns auch nicht, dass es uns immer gut gehen wird als Christen. Ja, manchmal ist es sogar, durch Stürme hindurchzugehen. Im Alten Testament lesen wir Beispiele, wie Personen im Feuerofen waren. Aber Gott verspricht uns, dabei zu sein. Mach deinen Wert nicht vom Geld abhängig. Wovon du deinen Wert abhängig machen solltest, ist von dem Preis, den jemand bereit war, für dich zu bezahlen. Und ich möchte darüber sprechen, dass Jesus, der Sohn Gottes, der ohne Sünde und ohne Fehler war, Mensch geworden ist, ohne Fehler lebte, um für dich und für mich zu sterben. Er hat dein Preisschild, er hat das Limit gesetzt. Und diese Sicherheit kann dir Geld niemals bieten. Mach deinen Wert nicht von diesen vergänglichen Gütern abhängig, sondern sammel Schätze im Himmel. Und dazu möchte ich euch einladen, dazu möchte ich euch auffordern, dazu möchte ich euch bitten, dass ihr Gott Raum gibt zu fragen, wo stehe ich gerade? Ist Gott wirklich die Nummer eins in meinem Leben, wie ich es gerne glaube und bekenne? Oder haben die Sorgen um diese Welt, die Sorgen um Verpflegung, um die Kleidung auf einmal sich auf den Thron unseres Lebens gesetzt? Und unseren Blick weg von Gott gerichtet hin zum Mammon? Wer sitzt auf deinem Thron? Und wenn du sagst, mich betrifft es, ich möchte meine Prioritäten neu ordnen, dann hast du die Möglichkeit, während den Lobpreis nach vorne zu kommen, um für dich beten zu lassen. Dann hast du die Möglichkeit zu reagieren. Vielleicht sagst du aber auch, es wird Zeit, dass ich mein Leben verändere. Vielleicht heißt es für dich, im Umgang mit Finanzen ganz neu auf Gottes Prinzipien zu schauen und zu bauen. Vielleicht heißt es ganz neu, Großzügigkeit zu entwickeln, Gastfreundschaft zu leben. Mach's konkret. Hier im Raum sitzen Menschen, die haben nicht viel. Vielleicht kannst du zur Gebetserhörung für diese Person werden, indem du etwas von deinem Überfluss teilst. Vielleicht ist es eine Ermutigung. Vielleicht ist es ein, hey, ich würde dich gerne mehr kennenlernen, lass uns zusammen essen gehen. Mach's konkret. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt, wenn wir in den Lobpreis gehen, dass wir zusammen aufstehen, wenn es möglich ist, dass wir Gott anbeten, dass wir ihn danken, dass wir ihn loben für das, was er uns geschenkt hat. Aber lasst uns auch diese Frage stellen, wo stehe ich gerade? Und wenn du Gebet brauchst, dann such dir eine Person, der du vertraust, oder komm nach vorne und lass für dich beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort diese Frage zurufst, wen vertrauen wir? Auf wen setzen wir unser Vertrauen? Und Vater, so schnell sind es Sorgen, die unsere Gedanken gefangen nehmen. So schnell schauen wir nur auf die irdischen Sicherheiten. So schnell und so leicht ist es, dass wir darauf vergessen, dass du so gute und gewaltige Zusagen hast für uns. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz neu berührst. Du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht. Du siehst, wo Einzelne ihren Wert über das Geld, über ihr Gehalt definiert haben, statt über dich. Du siehst, wo Personen ihr Glück, ihr Lebenssinn außerhalb von dir gesucht haben. Du bist es, der ganz neu an ihre Herzenstüren anklopft, der ganz neu danach fragt, ob du eingelassen wirst. Hab Dank dafür, Jesus. Amen.
Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.